70 Jahre sind bestimmt für die Gefangenschaft in Babel. Und dann konnte er nicht anders, aus Freude, dass Gott eine bestimmte Zeit festgelegt hat, und wenn die vorbei sein wird, wird auch die Gefangenschaftszeit vorbei sein, niedersinken und anbeten, den Herrn, sich so zu demütigen für sein ganzes Volk und die Sünden der Väter und für sich selbst, dass Gott so Freude an diesem Mann hatte. Kaum hat er begonnen zu beten: Gabriel, komm mal her, du gehst mir jetzt sofort zu meinem vielgeliebten Daniel auf die Erde, die babylonische Gefangenschaft, und bringst ihm meine Antworten auf seine Fragen. Wie es dann im Einzelnen gegangen ist, wissen wir. Erster Punkt. Ein vielgeliebter Gottes achtet in den Schriften auch auf die Zahl der Jahre. Zweitens. Den Schriftgelehrten und Gesetzeslehrern sagte Jesus: Die Wetterlage am Wolkenhimmel könnt ihr sehr gut beurteilen. Aber die Zeichen der Zeit könnt ihr nicht beurteilen. Wir sind jetzt in der Betrachtung von Zeitordnungen. Und da hat Gott Zeichen gesetzt. Sie seien zu Zeichen, gilt ja sogar von Sonne, Mond und Sternen. Drittens, wir haben die Worte gelesen, es ist der Mühe wert, sie noch einmal aufzuschlagen, wenn ich nicht irre, im ersten Brief des Petrus. Vers 9, ja, da ist Vers 8 schon zu lesen. Jesus Christus, welchen ihr, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt, liebet, an welchen glaubend, obgleich ihr ihn jetzt nicht sehet, ihr mit unaussprechlicher und verherrlichter Freude frohlocket. Da sind wir aber immer noch Eisheilige hier. Mit unaussprechlicher, verherrlichter Freude frohlocket. Da sollten wir mal versetzt werden können, da in diese Gemeinde. Indem ihr das Ende eures Glaubens, die Errettung der Seelen, davon traget. Und jetzt, die Errettung. Über welche Errettung Propheten nachsuchten und nachforschten, ja, in welcher Weise? Die von der Gnade gegen euch geweissagt haben, zuerst nachsuchten und nachforschten und jetzt noch einmal forschend, auf welche oder welcherlei Zeit der Geist Christi, der in ihnen war, hindeutete, hinwies, als er von den Leiden, die auf Christus kommen sollten, und von den Herrlichkeiten danach zuvor zeugte, welchen es sonderbarerweise, füge ich hinzu, welchen es geoffenbart wurde, dass sie nicht für sich selbst, sondern für euch, ich füge hinzu, die ihr am Ende der Tage lebt, die Dinge bedienten, die euch jetzt verkündigt werden, worden sind, verkündigt werden. Also, wenn schon die Propheten, die prophetischen Schriften und Geschehnisse vom Geiste Gottes empfingen, wenn die schon nachsuchten, auf welche oder welcherlei Zeit das von ihnen bediente Wort hindeutete, was habe ich weggelassen? Durch den Geist Jesu Christi, der in ihnen war. Also der Geist Jesu Christi hat die Propheten, denen die Dinge gegeben waren, niederzuschreiben, ne? Hat in ihnen schon bewirkt, dass es sie nicht lassen, dass die es nicht lassen könnten, nachforschen, nachsuchen, auf welche, das Zeitpunkt welche, welcherlei, die Zeitart, der Geist Christi, der ihnen war, hindeutete. Es wurde den armen Propheten nur eines geoffenbart, dass das, was sie da niederschreiben, nicht für ihre Zeit war, sondern für uns, für euch, die ihr jetzt die Dinge hört, am Ende der Tage. Das ist der dritte Punkt. Und der vierte, schlagen wir wieder auf. Was ist das? Ich glaube, der erste Thessalonischer Brief. Thessalonicher 5. Was aber die Zeiten und Zeitpunkte betrifft, Brüder, so habt ihr nicht nötig, dass euch geschrieben werde. Im 4. Kapitel, Vers 9, Parallelstelle. Was aber die Bruderliebe betrifft, so habt ihr nicht nötig, dass wir euch schreiben, denn ihr selbst seid von Gott gelehrt, einander zu lieben. Also, wenn Paulus schreibt, ihr habt nicht nötig, dass euch geschrieben werde, weil ihr die Sache ja schon kennt, nicht? Und von Gott selbst belehrt seid. Und jetzt habt nicht nötig, dass euch geschrieben werde, wegen Zeiten und Zeitpunkte, liebe Brüder. Also bitte, bitte. War Paulus im Bild? Aha. War er erstaunt, dass die Thessalonicher sich nicht einmal erinnerten, was er ihnen ausgebreitet hatte? Was zuerst kommen muss und was erst dann kommen muss und erst muss das erfüllt sein, kann erst das kommen und so weiter und so weiter. Und er dann den Römern schon schreiben kann und muss und dieses noch, da wir die Zeit erkennen, dass die Stunde schon da ist. Und das hat der Paulus auch nicht für sich und seine Zeit geschrieben, sondern für uns, die wir am Ende der Tage leben. Bitte. Und wenn wir das unter den Tisch fallen lassen oder nicht einmal beachten, dann ist bei uns die Beurteilung unseres himmlischen Vaters noch trauriger als für die, denen Jesus vor 2000 Jahren gesagt hat, die Zeichen der Zeit könnt ihr nicht beurteilen. Und diese Gesetzeslehrer und diese Schriftgelehrten, ne, aber in Gänsefüßchen, dicken Gänsefüßchen oder mageren, wie ihr wollt, ne, Schriftgelehrten, Gesetzeslehrer, hatten es schriftlich und die kannten das Jahr ausgehend des Wortes, Jerusalem zu bauen, damals ganz genau. 483 Jahre dazu zu zählen und dann hätten sie im Jahre 30 diesen Jesus von Nazareth unmöglich kreuzigen können, sondern nur noch annehmen, weil sie nicht auf die Zahl der Jahre in den Schriften geachtet hatten. So. Und wie steht's heute, liebe Brüder? Wer sich da hinein vertieft, der wird noch schief angesehen, ja, und verurteilt von lieben Brüdern. So, jetzt habe ich geschumpfen genug. Ne? Jetzt sind wir wieder fröhlich. Zahlennenner für das Achten auf die Zahl der Tage in den Jahren in den Schriften. Zahl der Tage ist nicht falsch. Diese Gottes Stunden, Tage, Monate, Jahre, Sabbatjahre, Halljahre, Halljahrwochen haben den gemeinsamen Nenner in der Zahl 7. Unabdingbar. Siebte Stunde, siebter Tag, Sabbat. Sabbat heißt einfach 7. Siebter Monat, siebtes Jahr, 7 mal 7 Jahre, 7 Halbjahre, dann kommen 7 Jahrtausende und so weiter und so weiter. Wir dürfen dann noch, auch hier, Gott sei Dank, dass so etwas möglich ist, ein Plänchen ansehen, ...1933 von mir fertiggestellt. Das heißt also, Gott ließ mich schon ums Jahr 1930 herum mich damit befassen, mit gewaltigem Interesse. Hatte keine Ruhe, bis mir da gewisse Dinge klar waren. Also wenn es heißt, da an einem Ort ...70 Wochen hat Gott den Sünden ein Ende gemacht und eine ewige Gerechtigkeit eingeführt. So steht in unser Elberfelder nach 70 Wochen davor, ja, Hunderten vor Christus. Hat da Gott vor Christus schon den Sünden ein Ende gemacht? Ja. Seht, eine ewige Gerechtigkeit eingeführt? Noch weniger. Im Gegenteil, wurde immer schlimmer. Ja. Da heißt es im Hebräischen, nach 70 Siebnern. Aha. Weil alle Zeitspannen, kleine, ganz große, immer in Siebnerzeiten geordnet sind. Gott kann nicht anders. Warum kann Gott nicht anders? Weil der Heilige Geist selbst in seiner Siebenordnung am goldenen Leuchter festgehalten ist, dargestellt ist. Das geht dort nicht. Das ist jetzt ein Klavier. Ich trete aufs Pedal und schlage einen Ton an. Was geschieht? Jetzt klingen alle Oktaven mit, schwingen mit, im ganzen Klavier. Was heißt das? C, D, E, F, G, A, H, 7 Stufen, und dann geht's wieder los, C. Das 8 ist schon wieder der erste. wie das 50. Halbjahr schon wieder das erste der nächsten 49 ist. Ich habe zuerst jetzt diese Klangordnung Gottes angetippt. Ein Ton schlage ich an mit gelöstem Pedal, dann klingen alle Oktaven mit. Immer in siebener Abständen. Wir haben mal gezählt, auf unserem Klavier sind gerade 49 Tasten. 7 mal 7. Und die Tonleiter, nochmal, das sind 7 Stufen. C, D, E, F, G, A, H. 7 Stufen. Und C ist wieder das gleiche wie das untere C, nur eine Etage höher, sehen wir. So gibt es 7 Ordnungen. Auch das Wort Gottes hat eine erste Ordnung auf der Höhe, eine erhöht um 7 Herrlichkeiten höher, 7 mal 7. So. So. Jetzt in welcher Stufe, in welcher Höhe wir rangieren, ne? Ob immer nur da unten, ne? In dem gleichen Tönlein sitzen, ja. Oder ob wir von, uns von Stufe, von Akkord, von Stufe zu Stufe, immer in 7er Ordnung bis in die letzte Herrlichkeit führen lassen. Also Tonstufen 7er Einheiten. Ausgerechnet das unheimliche Ding, das niemand sieht, man es nur entdecken konnte, so dass man damit manipulieren kann, was man nicht sieht und greifen und kann. Ein Atom, von denen es etwa 100 verschiedene gibt, rund, hat als Maximum, das ist also ein Atomkern, und um den Atomkern hat es unsichtbare Schalen, in denen die ersten Elektronen kreisen. Und dann kommt weiter entfernt vom Atomkern eine zweite Schale, weil dann viele Elektronen dazukommen und Neutronen. 4, 5, 6, 7 Schalen und nicht mehr. Und auf diesen 7 Schalen sind alle Elektronen verteilt und sausen in ihrer Weise so herum, dass es durch dieses Sausen um den Mittelpunkt feste Körper gibt, flüssige Elemente und gasförmige. Und so können wir beliebig weiterfahren. Also von dem volksweisen Spruch, hat 7 Häut, beißt alle Leute, nicht, wollen wir absehen. Hierher zurück. Alles in 7er Zeiten von Gott geordnet. Wir können hier wieder. Ja, dann können wir vielleicht wenigstens da vorne feste oder Festordnungen Gottes müssen wir hier lesen. Doppelpunkt. Programm für Gottes Heilsplan. Das muss noch ergänzt werden. Programm in einem Programm ist ja in der Regel auch der Zeitpunkt, wann das stattfindet, drauf. Die Feste Gottes, Zeitprogramm für Gottes Heilsplan. Hier Sonne, Mond und Sterne. Hier die Erntezeiten. Hier die Festordnungen selber. Und da nun bei Paulus die geistlichste, nicht Auslegung, sondern jetzt die geistlichste 49. 50. Höhe. Dessen was die da und die da und die da in unendlichen Einzelheiten uns in die Hände legen. Wir schlagen einmal ein Wort auf, im ersten Buch Mose, 1. Mose 8, nebenbei, was ist da? Aha, wollte ich mir noch leer machen.
Ja.
Aha. Ich kann es da aufstellen, oder? Was? Eben nicht, ne? Achtung. Fein. Ja, nehmen wir es gerade da über. Sehr gut. So. Ja, dann stellen wir das da an. Ah, ne. Ja, gut. So, praktisch. Fein. 1. Mose 8. Ja, ich wollte noch sagen, in Daniel 12 lesen wir da, zuerst Daniel, was dir gezeigt worden ist, eben eine Zahl von Jahren und Zeitangaben, versiegle es und verschließe es, dem Verständnis. Aber nicht für immer und ewig, sondern jetzt gar keinen Sinn niederzuschreiben. Bis zur Zeit des Endes, aha, dann, wenn die Zeit des Endes, na, dieser Gotteswoche von 6000 Jahren seit Adam, gekommen ist, werden viele es durchforschen und die Erkenntnis wird sich mehren. Und wie es im Hebräischen fast immer ist, das Wort viele werden es durchforschen, kann gelesen werden und zur Zeit des Endes werden viele hin und her reisen. Stimmt das heute auch im Weltgeschehen? Ja, und wir reisen wir auch viel hin und her. Liebe Geschwister, ihr werdet denken, warum kommt Bruder Mut plötzlich mit so primitiven Dingen da. Ne? Kam jetzt gerade in den Sinn, weil wir wieder ganz vorne im ersten Buch Mose lesen. Liebe Geschwister, wir reisen hin und her in unserem Gotteswort von 1. Mose 1 bis Offenbarung 22, 2. Mose, Josua, Matthäus und so weiter, so weiter und so weiter. Führt uns der Heilige Geist hin und her, hin und her, hin und her, wie der Organist so hin und her, bis wir den ganzen Akkord erfasst haben. Ist unser Gotteswort lebendig? Nicht nur scharf. Lebendig. So, und in 1. Mose 8 ausgerechnet, wo bin ich da wieder? Letzten Vers 22. 1. Mose 8, 22 sagt Gott zu Noah: Forthin alle Tage der Erde, wunderbare Weisung, alle Tage der Erde sollen nicht aufhören, Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Vier Doppelstücke. Stelle ich für jedes Doppelstück die gleiche Frage. Forthin alle Tage der Erde sollen nicht aufhören. Saat und Ernte. Haben Saat und Ernte auf unserer Erde etwas mit Sonne und Mond zu tun? Oder kann der Seemann sehen, wann er will? Erstens, Saat und Ernte. Haben wir schon das bewiesen, ne? Mit den zwei Worten. Zweitens, Frost und Hitze. Hat das mit Sonne und Mond etwas zu tun? Vollmond, Nacht im Januar, 20 Grad unter Null. Hitze, wer ist da schuld? Zweiter Punkt, Sonne und Mond und Sterne. Drittens, Sommer und Winter, die haben natürlich nichts zu tun mit Sonne und Mond. Sommer und Winter. Viertens, Tag und Nacht. Sonne und Mond und Sterne. Bei brausendem Meer und Wasserwogen, Matthäus 24, am Ende der Tage, ist Gott um das Brausen der Meere und Wasserwogen besorgt? Fragt Paulus. Was bedeuten denn die großen Wasser? Nationen, Heerscharen und Sprachen? Bei brausendem Meer der Nationen und Wasserwogen? Ja, wann gibt es große Wasserwogen? Wenn der Sturm darauf peitscht. Und wann gibt es auch noch große Wasserwogen? Ebbe und Flut. Warum können die auf beliebige Jahre hinaus zuvor auf die Minute und Sekunde berechnet werden? Sonne und Mond bestimmen den Gang der Ebbe und Flut. Sowohl bei Vollmond als bei Neumond sind Flutwellen dort auf der Erde, wo nun der Mond, Sonne und Mond bei Neumond stehen. An der Stelle auf der Erde ist Flut, weil die beiden Körper ziehen die Wasser an gewissen Stellen haushoch. Ne? Sind das Kräfte? Die riesen Wassermassen haushoch ziehen und dann bei Vollmond wieder Flut und beim ersten Viertel Ebbe und beim letzten Viertel Ebbe. Wenn wir den Wintermantel anziehen, ne, oder die Sommerbluse, dann haben Sonne und Mond bestimmt, wann wir das tun. Säen und Ernten. Wunderbar. Und jetzt unser Thema. Warum feiern wir Karfreitag und Ostern frühestens Mitte März und diesmal spät im April. Warum? Weil die Väter, soweit sie Christen waren, erstens diese Festordnungen der Christen aus den Schriften Israels entnommen haben, und dann der Einfachheit halber sich erlaubt haben hinzuzufügen, weil sie wollten, das ist nun menschliches Wollen, dass der Auferstehungstag immer an einem Sonntag kommt, auf einen Sonntag fällt, dann haben sie, also wir haben gestern gehört, wie die Männer aus dem Stamme Issachar die Gnadengabe hatten, astronomisch so kundig zu sein, dass sie das alles genau nach dem Gesetz, den Vorschriften Gottes, beobachteten und genau sagen konnten den Priestern, was jetzt an Festzeiten zu beobachten und durchzuführen sei. Und so fielen in Israel das Passafest, manchmal, wie wir jetzt sagen heute, auf einen Montag, dann am Dienstag oder Donnerstag oder Mittwoch, das verschob sich jedes Mal, aber Tag und Nacht gleiche im Frühjahr ist immer an einem Punkt. Jetzt musste nur der erste Neumond, wo der Mond bei der Sonne steht, abgewartet werden, um vom ersten Neumond 14 Tage, zwei Sabbate gezählt werden, bis Vollmond. Und im Moment, wo der Vollmond eben im Osten abends aufgeht, wo die Sonne untersinkt und dann um Mitternacht die Situation beherrscht, da ist Passa, Schlachten des Lammes. Die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes und die Feste verkündet seiner Hände Werk. Luther, Elberfelder, oder? Ist das schon Elberfelder? Nein. Die Himmel verkünden die Herrlichkeit Gottes und die Feste, nein. Hebräisch aber, die Himmel sind die Bibliothek Gottes. Sogar die Inventaraufnahme der Herrlichkeit Gottes, die Himmel. Und die Feste verkündet. Und ein Tag erzählt es dem anderen und eine Nacht die Kunde davon, von der Herrlichkeit Gottes. Und die in diesem Psalm, das ist 19, im ersten Teil, die Herrlichkeit der Himmel, dann kommt er noch, er hat der Sonne in ihnen ein Zelt gesetzt. Ein Zelt kann feststehen und wandern, astronomisch richtig. Er hat der Sonne in ihnen ein Zelt gesetzt. Er tritt hervor aus seinem Gemach. Wie ein Bräutigam, ist der Herr Jesus auch Bräutigam? Von allen Bräutigämmern, ja, der Bräutigam. Nun, erster Teil des Psalmes, werden die Himmel als Buch, als Schrift Gottes. Die Sterne seien zu Zeichen, und im Hebräischen ist das Wort im Deutschen Zeichen, ist im Hebräischen Ot, oder Mehrzahl Ot, Ot, das gleiche Wort für Buchstaben. Die Sterne sind die Schrift Gottes, sind die Buchstaben Gottes, durch die er seine Herrlichkeit vom Himmel her leuchten lässt und erzählen lässt und bezeugen lässt. Werden die Himmel auch sonst wie ein Buch bezeichnet? Na, wenn sie ihren Dienst getan haben werden, werden die Himmel zusammengerollt wie eine Buchrolle und dann auf die Seite gestellt. Wenn alles erfüllt sein wird, brauchen wir keine Schrift mehr. Diese vier Doppelworte, gewaltige Zeugen für die Tatsache, Sonne, Mond und Sterne, beherrschen unser ganzes irdische Leben der Menschheit. Ebbe und Flut konnte General Eisenhower, das ist ganz praktisch auf der Erde, konnte General Eisenhower, der ja die Invasion von England aus nach Frankreich hinüber plante, studierte und festlegte? Was für denn gleich, ob er den Befehl gab, hinüberzufahren? Zur Zeit der Flut oder der Ebbe? War das für ihn gleich? Der achtete genau darauf. Und was haben die Araber, als sie den Yom Kippur-Krieg auslösten, beachtet? Genau dann, als der Vollmond den Feinden Israels genau in die Augen leuchtete und von ihrer Seite ihre Feinde Israels schön beleuchtet waren. Also Krieg und Frieden, ne? Krieg und Frieden. Es gibt auf unserer Erde gar nichts, worüber unser Gott nicht Sonne, Mond und Sterne als Herrscher eingesetzt hätte. Beherrschen alles. Und die Sterne, die du sahst, sind Engel. Jetzt wissen wir, für was die Sterne gestirnte Zeichen sind. Wir haben schon gelernt, unsere Sonne, Christus. Unsere Sonne, Christus. Der Mond, Zeichen für den Beherrscher der Finsternis. Und die Sterne, alles Geschöpfe. Wenn jemand jetzt denken sollte, unsere Sonne, naja, das ist ja die bescheidenste von allen Sonnen im Weltall. Was wäre hierzu zu sagen? Erstens gibt es ein Psalmwort, das bezeugt, dass Gott nicht nur ein großes Licht geschaffen hat, sondern die großen Lichter. Also viele Sonnen, die schöpfungsmäßig auch viel heller strahlten als nach dem Fall Adams, so wie sie heute strahlen. Unser Söndchen im Weltall, das bescheidenste. Ja, wenn unsere Sonne Jesus Christus, den Gesalbten Gottes, bezeichnet oder Zeichen ist für ihn, und es viele anderen großen Lichter gibt, also andere Christusse müsste es dann geben. Gibt es noch andere Christusse aus unserem Herrn Jesus Christus? Jeder Gesalbte ist ein Christus. Was heißt hebräisch gesalbt, der Gesalbte? Maschiach. Messias. War David gesalbt worden? Er war ein Gesalbter, ein Messias. War Saul gesalbt worden? War der schirmende gesalbte Cherub gesalbt worden? Viele werden kommen und sagen, ich bin der Christus. Die Falsche. Und derjenige, der sagt, ich bin der Einzige, der war auch einmal ein Gesalbter, aber so. Und jeder von den anderen Gesalbten, Messiasen oder Christussen, möchte immer der Größte und Erste sein. Und der einzig Richtige, wie steht es bei dem in der Hinsicht, der hat sich zu nichts gemacht, war der Verachtetste, der Geringste, der Letzte. Ich bin der Erste und der Letzte. Und in seiner Erniedrigung auf die Erde wurde er zur Ferse der Menschheit. Und die Ferse ist das hinterste, unterste, letzte Glied am menschlichen Körper, das sich ständig in den Staub und Schmutz der Erde drücken lässt, nicht? Damit der ganze Mensch seinen Weg gehen kann und seine Geschäfte verrichten kann. Also ist in Ordnung mit dem geringsten Söhnchen, dem bescheidensten im Weltall, Zeichen für unseren Herrn. Seht? Jetzt zur Sache, zur Wunderbaren. Wir haben Psalm 81 gehört, von Neumond und Vollmond. Wir haben 1. Mose 1,14 gelesen, dass Gott Sonne und Mond und Sterne zu Moadim bestimmt hat, zur Bestimmung der Festzeiten Gottes. Und haben gehört, dass der ganze Gang der Gestirne in unserem Weltall der Originalchronometer unseres Gottes ist. Und in diesem Originalchronometer unseres Gottes, Gang von Sonne, Mond und Sternen, hat Gott die Zeiten und Zeitpunkte und Zeitrhythmen seines ganzen Heils- und Weltplanes geordnet. Das ist sein Chronometer. Und was die Ereignisse betrifft in seiner Schöpfung, hat Gott es so geordnet, dass die entsprechenden Zeitzeichen in Bezug auf das, was geschehen soll auf der Erde, so gesetzt, dass sie immer in einer bestimmten Ordnung, manchmal kurz vor dem Geschehen und manchmal ziemlich lang vor dem Geschehen, eben anzeigen, was jetzt kommt. Also, ich hatte in Zürich einmal einen reinen Stern-Vortrag gehalten und die biblischen Zeugnisse genannt, angeführt. Ich will ja nichts anderes verkündigen als Wort Gottes. Nach Abschluss des Dienstes kommt ein Mann auf mich zu und stellt sich vor, ich bin Astrologe, also Astrologie. Ne? So. Und sagte mir dann, Herr Muhl, was ich jetzt gehört habe, da muss ich sagen, das, was wir tun, ist Quatsch. Was ich jetzt gehört habe, ist das echte Stück.
Bitte Kassette wenden.
Falschmünzerei. Ungefähr so hat er gesprochen. Konnte ich Gott danken, ne? Dass Gott so zu dem Mann gesprochen hat. Wie viel auffallender Unterschied ist zwischen einem echten 5-Mark-Stück und einem gefälschten? Wie viel auffallender Unterschied? Gar keiner. Das Falsche ist dem Echten zum Verwechseln gleich. So ist genau hier, genau hier. Die Sterne sind nicht als Zeichen da für das Ergehen meiner Person auf der Erde, ob es mir schlecht geht oder nicht schlecht geht und so weiter und mein Charakter und so weiter. Nein. Der Charakter eines Menschen wird von Gott selbst schon gebildet im Mutterleib. Paulus, er schon von Mutterleibe an aus erwählt. Als Rüstzeug für das Evangelium der Gnade vom Mutterleib. Und was das persönliche Ergehen betrifft, ist das der Weg, den Gott ausgesucht hat, schon vor Grundlegung der Welt, wie wir in Hiob 29 im letzten Vers lesen. Ich, und da spricht doch Hiob Christus, ich habe für sie alle den Weg ausgewählt. Für uns ein wunderbarer Trost. Es ist Jesus Christus, der den Einzelweg Schritt für Schritt. Das Herz des Menschen erdenkt seinen Weg, aber Jehova lenkt seine Schritte. Stimmt's jetzt, ne? So. Was? Nun die Sterne als Zeichen darstellen, unsichtbare Wesen, Ja, wenn wir ja schon das Ganze vor uns haben und dann von dort her, dass alles bestimmt ist, der Zeit nach, lohnt es sich hier etwas zu hören. Die Sterne, die du sahst, die sieben, bedeuten sieben Engel. Angeloi, Bruder Knoch übersetzt das mit Boten, ist aber schwach übersetzt. Gestattet mir das prompt zu sagen, warum? Unter einem Boten versteht ein Deutschleser nicht einen Engel, vorerst, sondern in unserer Jugend, wenn wir 25 Jahre alt waren, da gar hat der die Metzgerei einen Boten gehabt und der Bäcker hat einen Boten gehabt und der Milchmann war ein Bote und so weiter. Boten überall, aber nicht Engel. Und was sagt die Schrift selbst? Sind sie die Angeloi, das ist die Mehrzahl im Griechischen für Engel, sind sie die Angeloi, die Engel, nicht allzumal dienstbare Geister? Und die Menschen, die werden nie als Geister bezeichnet, sondern nur unsichtbare Wesen. Allzumal dienstbare Geister. So. Ich habe gesagt, Gang der Gestirne, Original Chronometer Gottes. Gucken wir mal so ein Chronometer an, von dem ein prächtiger Zürcher Astronome, warum? Weil er gottesfürchtig war. Am Ende seines Vortrages, Lichtbildervortrages, und natürlich erzählend, berichtend, durch den Saal die Melodie erschallen ließ, die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes. Da war das die Zuhörerschaft ganz still. Ein feines Zeugnis von dem gottesfürchtigen Astronomen. Und der hat unter anderem gesagt, meine Damen und Herren, Ihre Uhren am Handgelenk sind nichts anderes als der Sternhimmel am Handgelenk. Stimmt's oder hat er recht? Oh, das wissen wir doch nicht. Also, Chronometer Gottes, stimmt's jetzt von daher, vom Astronomen her. Ne? Da pflege ich, eine möglichst liebevolle Bemerkung zu machen. Ein Kleinkind, ein Säugling, der horcht, spitzt die Ohren, wenn man ihm eine Uhr ans Ohr hat, das Tick-Tack macht. Ne? Oh, der hört ganz genau, hat Freude dran. Später, wenn er so 5, 6, 7, 8 Jahre alt wird, kann man ihm den Gang der Uhren und den Zweck der Zeiger und des Zifferblattes erklären. Und dann lernt er, die Uhr lesen zu können, verstehen zu können. Auf Wiedersehen, liebevolle Bemerkung, ja, wieder von uns an uns Fromme. Und wir fromme Gemeinde auf der ganzen Erde haben noch nicht mal gemerkt, dass da oben tickt. Und wer kann dieses göttliche Zifferblatt lesen? Jetzt kommt etwas Gewaltiges zum Verständnis. Gerade unsere Uhren. Für uns genügt es vollständig, wenn wir die Uhr kennen, was das Sichtbare an der Uhr betrifft, das Zifferblatt und die Zeiger. Ist aber hinter Zifferblatt und dem Zeiger noch etwas an und in der Uhr? Dem die Zeiger überhaupt ihre Bewegung verdanken. Wie heißt das Ding? das Uhrwerkgefüge. Stimmt, dass der Gang des Uhrwerkgefüges genau mit dem überein, was wir am Zifferblatt dann sehen? Ganz genau. Der sichtbare Sternhimmel ist das Zifferblatt, das wunderbare Gotteszifferblatt. Sichtbar. Und das unsichtbare Uhrwerkgefüge ist der Gang der Geisterwelt im ganzen übrigen Kosmos. Und das, was Gott am sichtbaren Zifferblatt zur Darstellung bringt, zeigt uns an, was in der unsichtbaren Welt der Geister vor sich geht. Wäre das interessant, einmal etwas Einblick zu haben. Ist das etwas anders als Astrologie? Das erfasst das Wesen der Dinge. Gottgemäß. Und da darf ich bezeugen, warum hat Gott mich in dieser Weise schon als Säugling in Christo da hineingeführt? In das Uhrwerkgefüge unseres Gottes? Weil ich beim Lesen der Bibel an Stellen kam und dann eine Auslegung dabei. Ja, diese Bibelstelle da, die hat sich aus der babylonischen Gefangenschaft oder der Knechtschaft Ägypten in die Bibel hinein verirrt. Ja, das hat mir genügt, diese Stellen ganz genau jetzt anzusehen und mir sagen zu lassen, was die übrige Schrift zu diesen in die Bibel hineingeschmuggelten Stellen sagt. Und dann, das sind natürlich dann Dinge wie zum Beispiel im Buch der Richter, Könige kamen, der Kananiter, Könige kamen, sie stritten, da stritten die Heere von Siseras mit zu Tanak gegen Israel. Noch einmal. Könige kamen, sie stritten, da stritten Sisera zu Tanak wieder Israel. Im gleichen Atemzug geht es weiter. Vom Himmel her stritten, da stritten die Sterne aus ihren Bahnen wieder Sisera. Also diese Stille hat sich in die Bibel verirrt. Die Sterne, die du sagst, bedeuten Engel. Stimmt's jetzt? Und zwar nicht nur da, gerade da, Offenbarung 1, 2. Durchgehend. Da haben die Engel gekämpft da oben, die Götter der Kananiter mit ihren Heeren und Michael auf der anderen Seite. So. Am sichtbaren Sternhimmel, ich darf jetzt nicht sagen, welche Planeten da, sonst bekommt ihr noch Angst, woran liebe Brüder Angst bekommen haben damals, der liebe Bruder Mohl ist unter die Astrologen geraten, nein, unter die Chaldäer geraten, haben sie noch gnädig gesagt. Ne? Ja. Ja. Ich darf nur sagen, ich wagte dann das, was Gott mir damals schon gezeigt hat, es nur zwei Menschen zu verraten, unserem lieben Familienonkel Ludwigsen und dem Adolf Heller. Aber den Adolf Heller kennt ihr ein wenig, der ließ mir keine Ruhe. Arthur, das musst du musst den Geschwistern auch was sagen, Ne? So. Ich schließe den persönlichen Hinweis ab. Dann kam Adolf Hitler ans Ruder in Deutschland. Und dann kam der Zweite Weltkrieg. Da konnte ich schon lesen, das vom Zifferblatt. Dann habe ich den beiden jeweils gesagt, du, wenn es weiter stimmen würde, dann käme es so. Und als alles vorbei war, war ich noch der ungläubige Thomas. Ne? Ich hätte noch mehr glauben können und verstehen können. Schön, liebe Geschwister, dass wir hier so eine kleine Gemeinde und Herde sind. Ist nicht für jedes Ohr. Und dann bin ich getröstet, dass irgendwo geschrieben steht, oh, das Wort ist so schön, ich probiere, ob ich es gerade vielleicht finde, lautet, Menschensohn, höre mit deinen Ohren und nimm dein Herz auf, was du hörst. Denn, damit es dir gezeigt werde, bist du hierher gebracht worden. Also, ich weiß, es ist kein einziger da, der per Zufall da ist. Jeder von uns wurde vom Herrn hierher gebracht, sonst wäre er nicht da. Auch sogar, wenn er nicht mal recht wollte. Nun, da leuchtet ja alles wunderbar auf. Wir erinnern uns noch an das Wort Psalm 104, Vers 19 und folgende. Er hat den Mond gemacht für die bestimmten Zeiten, für die Moadim besonders. Die Sonne weiß ihren Untergang. Sonne und Mond heute beherrschen alles, was da auf der Erde geht. Ebbe und Flut, Krieg und Frieden, warme und kühle Kleider und Nahrung, alles. Hat Jesus vielleicht auch einmal Mondsüchtige geheilt? Aha. Steht irgendwo geschrieben, ausgerechnet in Bezug auf Josef, ich weiß nicht, war es Mose oder der Vater Jakob, der in seinem Segensspruch über Josef geschrieben hat, Seins des Josef sind die Triebe der Sonne und des Mondes. Aha. Da gibt es gewisse Bauernregeln. Die wollen nur dann und dann Holz fällen oder säen und ernten. Und dann sagen wir, das ist okkultes Zeug. Hör auf damit. Nein, das ist so wenig okkultes Zeug, wie wenn Israel bei Neumond das zu beachten hatte und bei Vollmond das Lamm zu schlachten hatte. So sind wir falsch gewickelt, verdreht, verkehrt. Ich lächelte ihnen zu, wenn sie kein Vertrauen hatten, steht geschrieben, oder erschrocken sind. Lesen wir mal noch Jesaja 66, 23. Und es wird geschehen, von Neumond zu Neumond und von Sabbat zu Sabbat, wird alles Fleisch kommen, um vor mir anzubeten, spricht Jehova. Und sie werden in Etappen hinausgehen und sich die Leichname der Menschen ansehen, die von mir abgefallen sind. Denn ihr Wurm wird nicht sterben und ihr Feuer nicht erlöschen. Und sie werden ein Abscheu sein allem Fleische. Was steht da? Von Neumond zu Neumond. Geschieht was? Wann? Im tausendjährigen Reich. Und zum Glück nur, solange das tausendjährige Reich währt, sind diese Dinge gegeben und vorhanden. Zum Glück. Warum? Weil da steht von Neumond zu Neumond. Wie ist ein Punkt der Sonne, Mond und Sterne in der neuen Schöpfung, neue Himmel und neue Erde? Weder Sonne noch Mond noch Sterne. Da haben die ihren Dienst getan. Da gibt es keinen Neumond mehr und keinen Vollmond und nichts. Da ist dann der Herr, der Allmächtige und das Lamm ihre Leuchte, ihr Licht. Halleluja. Gibt unsere Schrift prompte Antwort auf brennendste Fragen. Ja. Sogar auf brennendste Fragen, was den Feuersäu betrifft. Ausgerechnet im Lied der Lieder. Und natürlich an anderen Stellen. Aha. Neumond für Neumond. Sabbat für Sabbat. Immer in Siebnerzeiten. Vierten Mose 10, Vers 10. Und an euren Neumonden, da sollt ihr in die Trompeten stoßen, bei euren Brandopfern und bei euren Friedensopfern. Und sie sollen euch zum Gedächtnis sein vor eurem Gott. Ich bin Jehova, euer Gott, euer Gott. Und es geschah im zweiten Jahre, im zweiten Mondumlauf, am 20. des Mondes. Wir haben Monate gemacht aus Bequemlichkeit. Aha, Neumond. Seht, da hat sich nicht eine Stelle in die Bibel verirrt, Punkte Neumond und Vollmond, die das alles bestimmen, sondern unzählige. Im Neuen Testament. Schlagen wir gerade mal das Auferstehungskapitel 1. Korinther 15 auf. Seht ihr, so reisen wir hin und her in unserer Bibel. Ne? Und forschen, auf welche und oder welcherlei Zeit der Geist Christi uns sagt, die Dinge bestimmt sind, wo sie laufen sollen. Also. Ersten Korinther 15. Wir lesen Vers 41 oder 40. Und es gibt himmlische Leiber, Körper und irdische Leiber oder Körper. Aber eine andere ist die Herrlichkeit der himmlischen, eine andere die Herrlichkeit der irdischen. Und jetzt? Eine andere die Herrlichkeit der Sonne und eine andere die Herrlichkeit des Mondes und eine andere die Herrlichkeit der Sterne. Denn es unterscheidet sich Stern von Stern an Herrlichkeit. Also ist auch die Auferstehung der Toten. Aha. So, liebe Geschwister.
Paulus war auch ein Chaldäer.
Hat also das da mit dem da etwas zu tun bei Paulus? Aha. Ist es wunderbar, wenn wir die Schrift nur einigermaßen lesen können, wie man sie lesen darf? Und soll. Komme zurück auf meine Frage an den Apostel Paulus, warum sagst du da, drittens dann das Ende wird lebendig gemacht. Er sagt dann nur, wenn es so und so weit ist. Ne? Aber war es nicht? Es war im siebten Monat drei Feste. Gleich beim Neumond ist Posaunenfest. Am 10. ist Yom Kippur. Am 15. beginnt das Laubhüttenfest. 7 Tage und am 8. Tage wieder 7 Rhythmen. Und der nächste, erste der nächsten 7 ist das hohe Fest des Laubhüttenfestes, an welchem Jesus aufstand im Tempel und laut rief: Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, aus dessen Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Er sprach aber von den Geistern, die den empfangen werden, die ihm glauben. Am letzten, dem höchsten Tage des Laubhüttenfestes, im siebten Monat, Einbringen der Gesamternte, also alles Kraut und Gemüse und Obst und Wein und einfach alles, was noch fehlt. Also was haben wir hier? Dann das Ende. Das heißt, dann alle übrigen, die noch nicht gerettet sind, kommen dann auch, nicht nur gerettet, sondern werden lebendig gemacht. Empfangen das unauflösliche Leben Gottes. Das heißt, lebendig machen. Alle. Ein jeder, wie sie in Adam alle sterben. Welcher Mensch aus Adam kommend ist nicht gestorben? Kennen wir einen? Einen ganz sicher. Henoch wurde entrückt verwandelt. Sein Körper aufgelöst, in der Weise gestorben. Aber wer ist, entschuldigt, wenn ich sage, sicher übertrieben, aber nur um es deutlich zu machen, wer ist mit Haut und Haar im feurigen Wagen gen Himmel geführt worden? Aha, Elias. Es ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben. Was ist da los? Hm? Die beiden Propheten, die beiden Zeugen, die jetzt dann in Jerusalem sein werden. Mose und Elia, beide sterben. Mose ist auch nicht normal gestorben. Der starb am Munde Gottes. Und der Herr selbst hat ihn begraben. Und dann kommt der Satan und sagt: Herr, der ist ein Sünder, wir alle, der gehört mir. Und der Michael sagt: Halt. Der Herr schelte dich, Satan. Da musste er schweigen. Also Mose und Elia, das heißt auf Deutsch, die Repräsentanten, die Vertreter von Gesetz, Mose und Propheten Elia. Und die beiden Zeugen bezeugen dann in Israel, dieser Jesus von Nazareth ist unser Messias. Und dann kommen so viele zum Glauben, dann sind da die aus allen 12 Stämmen, je 12.000 dort, die werden dann von Lord Siegelbewahrer Gottes versiegelt mit dem Heiligen Geiste. Warum habe ich diesen Ausdruck gewählt? Weil es in London bei den Engländern einen Lord Siegelbewahrer gibt, der als einziger rechtsgültig das staatliche Siegel auf die Akten aufdrücken kann. Und da ist nun unter den Hoheiten der Engel, der Heiligen, einer, das ist der göttliche Lord Siegelbewahrer, und der, ein starker, majestätischer Engel, versiegelt dann die 144.000 Söhne Israels aus allen 12 Stämmen auf den Namen Jesu Christi. Das ist nicht wunderbar. Aber es gibt noch etwas Wunderbares. Welcher Erzengel hat uns versiegelt mit dem Heiligen Geiste? Epheser 1. Und ihr, nachdem ihr gehört habt, das Wort der Wahrheit, das Evangelium eurer Rettung, geglaubt habt und versiegelt worden seid mit dem Heiligen Geiste der Verheißung, als Pfand für die kommende, vollendete Erlösung. Wer hat da versiegelt? Der Heilige Geist selbst. Nicht nur der Heilige Geist selbst, sondern der Heilige Geist der Verheißung, weil in Christo alle Verheißungen Gottes, so viele es ihrer gibt, Ja und Amen sind, garantiert sind, aber Gott zur Herrlichkeit ausgeführt werden durch uns, als Glieder seines Leibes. Und solange wir als Leib des Christus nicht vollendet sind, über den Richterstuhl Christi die letzte Bereinigung empfangen haben, dann ist das Geheimnis Gottes vollendet. Wir sind das Geheimnis Gottes. Vollendet, solange der Leib, der Herrlichkeitsleib des Christus nicht vollendet ist, kann keine einzige Verheißung Gottes voll erfüllt werden. Erst, das ist die Antwort auf die Frage, warum so viele Verheißungen, sieht so aus im ganzen Weltgeschehen wie noch nie, so schlimm. Und das ist die Antwort. Wir kommen zum Schluss. Wir bedenken hier, was wir eben gelesen haben. Schließen mit den Hinweisen in 2. Mose 23, 14 und 5. Mose 16, Vers 16, was wir aufschlagen. Vers 15. 7 Tage sollst du Jehova, deinem Gott, das Fest feiern, an dem Orte, den Jehova erwählen wird. Denn Jehova, dein Gott, wird dich segnen in all deinem Ertrag und in allem Werke deiner Hände. Und du sollst nur fröhlich sein. Wie? Haben wir recht gehört? Wer von uns ist nur fröhlich? Und wer freut sich von uns alle Zeit? Kein einziger. Wo fehlt's? Nicht am Herrn und nicht am Heiligen Geiste. Ja. Also, ja. Adolf Heller hat gesagt, auf den Hinweis, ja, wenn ich mich jetzt freuen würde, wenn es mir gar nicht drum ist, dann würde ich ja heucheln, wenn ich mich jetzt gleichwohl freue. Wenn mir so schlecht geht, dass ich unmöglich danken kann, und ich soll doch danken alle Zeit für alles, und ich danke dann gleichwohl, dann heuchle ich ja. Aha. Seht, alles in der gegenwärtigen Schöpfung, gleicher Name, gleiches Ding, kann sowohl positiv geladen sein, gut, und das gleiche Ding schlecht. Wer Dank opfert. Das heißt, wenn ich etwas opfere, dann fällt das mir nicht leicht. Fällt mir das schwer, ist mir gar nicht drum. Wer Dank opfert, der preiset mich. Und das ist der Weg, auf dem ich ihm zeige, meine Rettung. Meine Rettung. Wer Dank opfert, also das ist jetzt das Positive, wenn es mir gar nicht darum ist zu danken. Ne? Und ich danke dann als Opfer. Auch für diese Schwere. Der preiset mich. Und so weiter. Das Gleiche. Freut euch alle Zeit. Und ihr sollt nur fröhlich sein. Da hat Adolf Heller noch gesagt, und es steht geschrieben, David, ich will mich freuen. Davon hängt es ab, ob ich will gehorsam sein, was geschrieben steht. Ob es mir passt oder nicht passt. Ja. Ja. Und jetzt, wunderbare, liebe Geschwister, solche Aussage. Dass der Herr sich freuen würde und selber fröhlich wäre, wenn wir alle Zeit nur fröhlich sein wollten, haben wir einen wunderbaren Gott. Alle Zeit fröhlich und sich freuen, hier trotz allem, was wir sehen und was geschieht. Und so ein gelassenes Herz geschenkt bekommen. Soweit für heute Vormittag.
möchten in Jesu Namen die Stunde beginnen in der Fortsetzung des Themas von Bruder Muhl, die Feste Israels, aber an sich die Feste Gottes, für Gottes Heilsplan selbst. Wir haben schon heute Morgen, war ich das erste Mal dabei, aber das Thema habe ich schon so viel gehört und komischerweise kann ich es immer wieder hören. Und immer klingt was Neues durch. Aber heute Abend kommt, glaube ich, eine Ausarbeitung von Bruder Muhl, wie lange er schon darüber nachsinnt und Gottes Geist mit ihm redet, was er schon 1933 gezeichnet hat. Das, was er vorhin schon sah, also und ein paar Jahre vorher schon in seinem Herzen bewegt, denn so ohne, weil das kann man so etwas ja nicht zeichnen. Wie neu das ist, also das Wort Gottes, die Bibel, muss nicht erneuert werden. Nur wir bedürfen immer wieder der Ausrichtung zum Worte Gottes hin. Das wollen wir heute Abend tun. Ich wollte doch zwei Bibelstellen ganz einfach lesen, die mir auch Ausrichtung gegeben haben. Einmal aus dem Johannes 5, da heißt es dann ganz einfach heißt es da, denn der Vater richtet auch niemand. Denn wenn auch da steht, dann muss ja noch ein anderer sein, der es auch nicht tut, nicht? Der Vater richtet auch niemand, sondern das ganze Gericht. Wieder mal eine schöne ganze Ergänzung, nicht? Hat er dem Sohn gegeben? Jetzt dürfte man ja nur fragen, was hat jetzt der Sohn mit dem Gericht gemacht? Aber ich sage da nichts mehr. Und dann lese ich noch aus dem Ezekiel 22 einen Vers, der mich zum Überraschen und vorher zum Stolpern gebracht hat. Weil ich zuvor den vorletzten Vers immer um Israels Willen oft las, denn da sagte ich, im vorletzten Vers heißt es, und ich suchte einen Mann unter ihnen, also unter Israel. Habe das mal einem Bruder aus Israel vorgelesen und da sagte er zu mir, dann sei du doch der Mann. Da habe ich ihn zurückgefragt, aber du bist doch der Mann aus Israel, nicht? Also Gott sucht einen Mann, hier ist Israel gemeint, der die Mauer zu mauern, eine Glaubensmauer, denke ich auch dran, und vor mir in den Riss treten möchte für das Land. Wer denkt da nicht unter anderem an Mose? Auf dass ich es nicht verderbte. Aber ich fand keinen. Und dann habe ich immer Schluss gemacht. Und der letzte Vers, der hat es mir angetan, der war mir schwer immer zu lesen. Da heißt es im letzten Vers, und ich gieße meinen Zorn über sie aus. Gott und Zorn, die Liebe und Zorn, Problem für mich. Vernichte sie durch das Feuer meines Grimmes. Und dann habe ich zwar für mich stillgelesen, aber dann war irgendwie Schluss. Es geht aber weiter. Und das ist eine Antwort, die hat mich zum ganz neuen Denken gebracht. Ich lese jetzt die Antwort. Wie geht das vor sich mit dem Zorn Gottes? Ich bringe ihren Lebensweg auf ihren Kopf. Ich bringe ihren Lebensweg auf ihren Kopf. Israel gemeint, ich glaube für alle Menschen, für die ganze Menschheit. Was hat denn Gott bis zu diesem Augenblick getan? Alle Schande Israels, Ezekiel 22, nur lesen, hat er wohl in den Händen seiner Barmherzigkeit getragen, zurückgehalten. Einer wäre notwendig gewesen, dass all die Schande wie eine Seifenblase zerplatzte. Und ich fand keinen. Und jetzt zieht sich Gott zurück und der Lebensweg fällt auf ihren Kopf. Ich wollte diese beiden Stellen nur mal lesen zum Nachdenken. Wir wollen miteinander beten und nachdem wollen wir das Lied 465.
Anfang ein Wort aus Matthäus 24. Letzte Verse in Bezug auf die Antwort Jesu auf die Frage der Jünger. Herr, wann wird dieses sein? Und welches ist das Zeichen des Endes dieses Zeitalters und das Zeichen deiner Wiederkunft am Ende dieses Zeitalters? Zum Glück eine ganz klare Frage. Jesus beginnt zu antworten und vor lauter Antwort sieht man keine Antwort mehr. Zuerst sagt er ihnen, mal passt für euch selbst auf, dass euch niemand verführe. Gilt ja auch für uns. Und dann fährt er weiter, was alles geschehen wird. Und tatsächlich, genau wie geschrieben steht, samt den beiden Weltkriegen während den 2000 Jahren. Und kommt dann ans Ende seiner Antwort. Vers, lesen wir vielleicht von Vers 12 an. Und wegen des Überhandnehmens der Gesetzlosigkeit wird die Liebe der vielen erkalten. Wer aber ausharrt bis ans Ende, dieser wird gerettet werden. Und dieses Evangelium des Reiches, wo ist jetzt Jesus in seiner Antwort zeitlich angekommen? Eben hat er gesagt, wer ausharrt bis ans Ende dieses Zeitalters und am Ende dieses Zeitalters, biblisch genau gesehen, versteht dieser Ausdruck das Ende, Einzahl, das Ende. Nur die letzten, die zweiten 3,5 Jahre, der letzten 7 Jahre. Wie lange wird dauern das Ende dieser gewaltigen Dinge? Stellt ein Engel dem anderen die Frage. Antwort: 2 Zeiten, eine Zeit und eine halbe Zeit. Und dann ist das Ende gekommen. Und jetzt fährt Jesus weiter. Und, also jetzt am Ende dieses Zeitalters, dieses Evangelium des Reiches, nicht mehr das Evangelium der Herrlichkeit des glückseligen Gottes. Dieses Evangelium des Reiches, das nur für Israel vorerst gegeben ist. Ich bin nicht gesandt als nur zu den verlorenen Schafen vom Hause Israel. Nicht mal die Grenzen des Landes durfte er überschreiten. Und dieses Evangelium des Reiches wird gepredigt werden auf dem ganzen Erdkreis aller Nationen, aber bitte nicht mehr zum Glaubensgehorsam wie bei Paulus, sondern nur noch zu einem Zeugnis. Wunderbar. Dass kein Mensch sagen können kann, ja, hätte mich Gott noch einmal gewarnt. Ne? Ja, bevor die große Drangsal kam. Aber nicht mehr das Evangelium der Herrlichkeit, des glückseligen Gottes, sondern das Evangelium des Reiches. Wir kommen auf dieses Thema dann noch zurück, was das bedeutet. Und lesen hier weiter. Alle Nationen zu einem Zeugnis und dann ist das Ende gekommen. Wenn ihr nun, wann? Am Ende dieses Zeitalters. Den Gräuel der Verwüstung, von welchem durch Daniel den Propheten geredet ist, auf wen nimmt Jesus Bezug jetzt? Daniel. Auf den Propheten Daniel. Und jetzt für uns sehr wichtig, wohin nun Jesus die Danielschen Prophezeiungen, die gewaltigsten, zeitlich hinverlegt, weil unsere allgemeine christliche Verkündigung erklärt, alle diese Danielschen Prophezeiungen haben sich zur Zeit Alexanders des Großen und des Antiochus Epiphanes endgültig erfüllt. Dann ist man fein raus, nicht, heute. Nicht. Alles vorbei, den Bach ab. Nicht. Das ist die normale Verkündigung in diesen Zusammenhängen. Wenn ihr nun den Gräuel der Verwüstung, von welchem durch Daniel den Propheten geredet ist, stehen seht an heiligem Orte, und jetzt sagt Jesus, wer das liest, der beachte es, nämlich was? dass ich, Jesus, diese Danielschen Prophezeiungen in ihrer Vollerfüllung erst wohin verlege? Ans Ende dieses Zeitalters. Ja, ist Jesus anderer Meinung? Ich hoffe, wir auch sind überführt. Jawohl.
Denn Daniel wurde ja schon gesagt, das Gesicht geht auf die Seite.
Sehr gut, sehr gut. Danke für den Hinweis. Schlagen wir gerade auf, da steht nämlich dreimal in dreifacher Abwandlung da, dem Daniel selber erklärt oder gesagt in Daniel 8.
Fortgang.